Guten Morgen. Das ist schön, hier zusammen zu sein mit euch. Sich mal ganz zu konzentrieren auf Gott. Wir kommen ja aus einer Welt oder sind in einer Welt, wo das momentan echt schwer fällt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Nachrichten ihr hört oder seht. Ich möchte auch gar nicht mit allen Schlagzeilen kommen, die da sind. Aber ihr hattet mitgekriegt, dass Australien, dass es dort gebrannt hat. Ihr hattet mitgekriegt vielleicht, dass ein dritter Weltkrieg kurz bevorsteht. Das ist jetzt vielleicht nur ein bisschen aufgeschoben. Dass es da im Moment so ein Virus gibt, Coronavirus oder so in China. Und die Zahlen scheinen drastisch untertrieben zu sein, was wir hier mitkriegen. Man möchte echt fragen, was ist los in dieser Welt? Und das war erst der Januar. Also es kommt noch viel. Das beunruhigt uns hier nicht. Solange wir den Fernseher ausmachen können und sagen, alles ist noch in Ordnung, ist es gut. Aber auch meine Kinder fragen schon, geht das mit dem Virus nicht irgendwie weiter? Werden nicht auch wir irgendwann irgendwie betroffen sein? Und wir werden auch hier einige Situationen erleben, die immer schwieriger werden. Das bringt uns zu einem sehr interessanten Aspekt. Denn die Frage ist ja, wie lange sind wir hier auf Erden noch? Wir können davon ausgehen, ich sage das mal so, dass 2020 das Jahr der Entrückung ist. Seid ihr bereit? Einige nicken, andere nicht. Also, ich verspreche euch eins. Wenn es am 31.12. um 23:59 noch nicht die Entrückung war, dann wird es das nächste Jahr. Aber wir sind wirklich kurz davor. Und das ist nicht nur so irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Dafür gibt es ganz, ganz, ganz klare Indizien. Eine Sache, zugegeben, steht so nicht in der Bibel, aber soll Jesus gesagt haben, als er gewirkt hat, dass es keine 2000 Jahre dauert, bis er wiederkommt. Er hat gewirkt von 27 bis 30 nach Christus. Das würde bedeuten, wir haben keine 10 Jahre mehr. Also das ist nicht so an den Haaren herbeigezogen. Es gibt noch viele andere Indizien. Ich möchte gar nicht so darüber zu sprechen kommen. Jesus selbst hat gesagt, ich komme bald, seid bereit. Und dieses seid bereit, das schieben wir gerne vor uns hin. Damit beschäftigen wir uns gar nicht. Aber wenn es doch so ist, dass Jesus wiederkommt und vielleicht wirklich dieses Jahr, vielleicht, ich mache es ein bisschen drastischer, diesen Monat kommt Jesus wieder. Vielleicht diese Woche. Wie gehen wir damit um? Wir hätten doch eine Menge Fragen, oder? Ich habe mal etwas Schönes gemacht bei euch auf der Internetseite. Da habe ich mal geguckt, was es so für Predigten gibt. Weil das ist immer sehr interessant, so welche Themen werden eigentlich behandelt. Zugegeben, das war nachdem das Thema klar war. Aber es wurden ja sehr interessante Predigten hier gehalten, wo es um die Endzeit geht. Wo es um die Entrückung geht. Und ich denke mir nur, ich bin auch nicht der Einzige, der das merkt. Es geht nicht mehr langsam, es geht schnell dem Ende entgegen mit dieser Welt. Wenn das so ist, dann schreibt Gott Geschichte. Dann haben wir ein Privileg, etwas zu erleben, was vor uns ja kein anderer erlebt hat. Ja, jede einzelne Zeit, jedes einzelne Leben, jeder einzelne Tag ist wichtig. Und dennoch ist es etwas Besonderes, wenn wir die Entrückung erleben dürften. Wenn wir sehen dürfen, wie Jesus wiederkommt. Ich möchte euch was lesen aus Apostelgeschichte 1. Denn wenn wir über das Ende einer Zeit sprechen, einer Ära sprechen, wo es um die Gemeinde geht, dann lasst uns mal bitte kurz lesen, wie das denn mit dem Anfang so war. Ich lese aus Apostelgeschichte 1 die Verse 11 bis 14. Und bevor ich das lese, versucht euch mal in die Situation hineinzudenken. Jesus hat seinen Jüngern einiges gesagt. Er hat gesagt, da wird noch mehr kommen. Ich werde euch noch mehr sagen durch den Geist, den ich schicken werde. Aber ihr seid meine Nachfolger Und ich werde euch aussenden, ihr werdet in die Welt gehen. Gleichzeitig, Ende von Johannes, wissen wir schon, Petrus wusste, er wird eines Tages sterben, sogar für seinen Glauben. Die ganze Gemeinde, jeder Einzelne wusste, es geht um jeden Einzelnen. Und das ist jetzt gerade sehr wichtig, worum es geht, was da gerade passiert. Ab Vers 11, wo es noch um den Rest der Himmelfahrt geht, weil sie immer noch zum Himmel blickten, da heißt es, weil da zwei Männer waren, zwei Engel: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und guckt zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Gott schreibt Geschichte. Er fängt mit der Gemeinde an. Die Gemeinde, die nun am Entstehen ist. Und jeder Einzelne von denen, die gesehen haben, wie Jesus in den Himmel auffuhr, bekam die Zuversicht und die Zusage, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Jetzt haben wir einen Job zu erledigen. Und sie gingen hin und waren einmütig im Gebet. Sie sprachen mit Gott. Ich bin mir sicher, sie haben mit Jesus auch schon vorher nicht nur über den Mund miteinander gesprochen, sondern einfach, wie formuliere ich das mal, im Herzen zu Gott gebetet, Fragen gestellt, Jesus hat geantwortet. Und in dieser engen Beziehung blieben sie auch weiterhin. Und sie wussten, jetzt ist eine spannende Zeit da, eine herausfordernde Zeit. Wie sollen wir als 12 Leute oder mit den anderen zusammen 70 oder wie viele es waren, die Welt erreichen? Es wird auf jeden Fall eine harte Zeit. Das war ihnen bewusst. Und sie wussten eine Sache: egal was passieren wird und was wir erleben werden, wie gesagt, schon der Petrus wusste, ich werde sterben für meinen Herrn. Die Beziehung zu Jesus Christus war das Wichtigste. Sie blieben als Gemeinde zusammen, aber für jeden Einzelnen bedeutet das, diese Beziehung, die war gefestigt. Es gibt einen Vers in der Bibel, der uns bei allem trösten kann, was wir hier in dieser Welt erleben. Da heißt es in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, sagt Jesus. In der Welt, da habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das waren sicherlich Worte, die den Jüngern nachhalten. Es kann hier so stürmisch werden, so hart werden, aber in Jesus habe ich Friede. Vielleicht hatten einige auch Johannes 15 im Blick, wo Jesus davon erzählt hat, dass er der Weinstock ist und wir die Reben sind. Wir sollen unbedingt an und in ihm bleiben. Stellt euch mal einen Sturm vor, wo es hin und her geht, wo Regen prasselt, vielleicht Hagel, und wo der Wind einfach nur noch an diesem Weinstock zehrt. Die einzige Aufgabe, die diese Rebe hat, ist, an dem Weinstock zu bleiben. Das hat wahrscheinlich die Menschen damals so beschäftigt, die ersten Christen, die unsere Grundlage sind, oder? Die ganze Gemeinde ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Jesus selbst ist der Eckstein. Sie waren sich dessen absolut sicher. Das war der Anfang. Jetzt sprechen wir über das Ende. Wenn das Ende diese Woche kommt, zu kurz, wenn das Ende diesen Monat kommt, damit können wir uns vielleicht besser anfreunden, wenn die sogenannte Entrückung, über die in der Bibel einige steht, passieren wird, wo die Gläubigen gesammelt werden und weg sind von dieser Erde und hier auf Erden eine ganz schwierige Zeit anbricht. Es ist nicht das einzige Ereignis, muss ich eben sagen. Es gibt Sachen, die wird die Gemeinde auch noch erleben, weil es hier einfach erstmal schlimmer wird, bevor diese Entrückung ist. Aber mal angenommen, das ist das nächste große Ereignis, was wir sehen und was viele mitbekommen werden. Dann lass mich dir eine Frage stellen. Wie möchtest du, dass Jesus dich vorfindet? Bereit. Das ist richtig. Das heißt doch aber erstmal, wir sollten uns unserer Aufgabe bewusst sein. Die Christen, die ganz am Anfang die Gemeinde gegründet haben, die wussten ganz genau, Gott zählt auf mich. Ich hoffe, das hat jeder Christ, jeder Nachfolger Jesu bisher gewusst und ganz tief im Herzen gemerkt. Egal zu welcher Zeit, Gott gebraucht mich. Aber wir legen den Fokus auf den Anfang und sagen, das war ganz wichtig. Ja, aber jetzt auch am Ende. Das ist ganz wichtig. Der Tag heute ist sehr wichtig. Und mal eben, um das gesagt zu haben, der Tag heute ist der wichtigste in deinem Leben. Die Vergangenheit kannst du gar nicht mehr ändern. Die Zukunft kennst du gar nicht. Du hast nur den heutigen Tag. Und morgen wird es ein anderer Tag sein, wenn der kommen wird. Also an diesem wichtigsten Tag heute und die, die wir noch erleben werden, wie sollte Jesus uns finden? Ich lese mal eine Stelle aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 2 bis 8. Ich will nicht so viel Negatives oder über diese schlimme Zeit reden, aber das muss dann doch noch gesagt werden. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Soweit. Die Menschen, die in dieser Zeit leben, die das mitkriegen, sollen sich der Situation bewusst sein. Sie sollen nicht schlafen wie die übrigen. Und das ist ein sehr interessanter Zustand. Wie kann man denn schlafend wach sein? Und das funktioniert schon. Man kann schon seine Sinne zumachen hier und gar nicht mehr die Welt wahrnehmen wollen. Nur noch auf das hören, wonach es einen in den Ohren kitzelt. Sich die Welt zurechtlegen. Wir sollen nicht so sein. Wir, die wir Jesus nachfolgen, sollen glauben und sollen lieben. Und uns immer bewusst sein, dass unser Heil gewiss ist. Und das ist schon alles. Wir sollen unseren Glauben hier in Liebe ausleben. Und das wird schwierig in einer Zeit, die so dunkel ist und die vielleicht noch etwas dunkler wird. Die Menschheit kommt zu diesem Zustand, dass sie sagen wird, Friede und Sicherheit. Das ist interessant, was das noch alles beinhaltet. Aber dann ist es schon zu spät. Wir, die wir in dieser Zeit leben, die dunkler wird, sollen wach sein. Erinnert euch mal daran, was Jesus seinen Jüngern sagte, als er im Garten Gethsemane war. Seid wach und betet. Seid nüchtern, seid dabei. Seid, macht die Augen auf. Und versteht, wo ihr lebt. Und dann handelt, wie wir es heute schon gesehen haben und gebetet haben, handelt weise. Und das brauchen wir in dieser Zeit. Also wenn wir als erstes darüber sprechen, der Herr Jesus kommt wieder, wie sollen wir sein? Wie sollen wir uns hier irgendwo verhalten? Dann müssen wir uns das vor Augen halten. Diese Beziehung zu Jesus, die muss gefestigt sein, wie diese Rebe am Weinstock. Wie Jesus, der gesagt hat, wie hat das gesagt? Jonas 16, Vers 33. Dies habe ich euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Egal, was um euch herum ist. Es ist dunkel, es ist düster. Die wissen gar nicht, was sie tun. Sie streben nach Frieden, haben es und dann ist auf einmal wieder Krieg und Terror. Aber ihr seid wach. Also das allererste, was in deinem Leben gewiss sein muss, ist, dass du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Und dass diese Beziehung sich nicht durch Umstände von ihm trennen lässt. Es gibt Menschen, und davon jede Menge, die es in diesen letzten Tagen aufgeben, an Jesus zu glauben, weil die Umstände so heftig werden. Weil sie ausgelacht werden. Weil sie vielleicht sogar Gesetze fürchten, die vom Staat erlassen werden, die gegen ihren Glauben sind. Und wo sie sagen, dann gebe ich meinen Glauben halt auf. Wo die Welt so verlockend ist mit einigen Sachen, wo sie sagen, da sagt Gott aber was anderes zu. Jetzt muss ich mich entscheiden. Und die irgendwann einfach keine Lust mehr haben. Die Bibel spricht nicht ohne Grund von Abfall. Auch also von dem Glauben abfallen, nicht mehr an Gott glauben wollen. Auch wenn das noch eine ganz bestimmte Zeit bedeutet. Aber es ist verlockend hier. So verlockend wie noch nie zuvor. Und man wird so verlacht während des für den Glauben wie vielleicht noch nie zuvor. Wer glaubt, wir haben hier keine Verfolgung, dem wünsche ich einfach mal, dass er ganz deutlich zur Wahrheit steht und dass man ein bisschen lauter sagt. Wir hatten eine sehr interessante Predigt bei uns in der Gemeinde. Da ging es um Zweifel. Das ist jetzt nicht das Thema, aber ich muss es mal einschieben. Da ging es nämlich darum, wie kriegt man Zweifel weg, wenn man Zweifel im Glauben hat. Und der Bruder, der das gesagt hat, der hat eine Antwort gegeben, die war ganz eindeutig. Hast du Zweifel? Dann lebe dein Glauben aus. Na wirklich, lebe ihn aus. Gehe auf die Straße und erzähle Hoffnungslosen von der Hoffnung, die du hast. Und du wirst erleben, was passiert. Du wirst dich selbst verändern. Du wirst merken, dass du, wie du zu leben hast als Christ und dass du eine viel größere Hoffnung hast, als du dir dessen schon längst bewusst bist. Du wirst anderen Not geben, in der Not helfen können, wo du selbst dachtest, du wärst hoffnungslos. Dein ganzes Leben wird sich verändern und wird vom Zweifel zum Vertrauen in Gott führen. Also wenn dieser erste Punkt nicht geklärt ist, dass deine Beziehung zu Jesus da ist, dann mach sie fest. Dann versuche zu klären mit Jesus, dass die Umstände dir nichts mehr anhaben können. Gar nichts mehr. Egal wie schlimm es wird, auch wenn du morgen nichts mehr zu essen hast, gib nicht auf. Wisst ihr, wie schlimm die Leute es haben werden, die hier bleiben dürfen oder müssen in der Endzeit? Wenn sie nicht das Zeichen annehmen, wenn sie nicht mehr kaufen und verkaufen können, dann haben sie wirklich nichts mehr zu essen. Dann ist Jesus wirklich hier ein und alles. Und auch wenn sie sterben müssen. Die Leute, die das alles erleben werden, diese schlimme Zeit, die werden in Kürze wachsen müssen, wofür wir jahrelang Zeit hatten. Also, zu dem ersten Punkt zurück. Jesus kommt wieder und ich hoffe, dass deine Beziehung zu Jesus so geklärt ist, so fest ist, dass kein Umstand in dieser Welt dich von ihm trennen kann. Jesus selbst wird dafür sorgen. Er sagt, sie sind in meiner Hand. Niemand wird sie mir entreißen. Aber sorge bitte du dafür, dass nicht du derjenige bist, der sagt, jetzt hau ich aber ab. Also, kläre das, dass die Beziehung zu Jesus absolut geklärt ist. Und dann? Jetzt, gerade kommt Jesus wieder. Wo bist du? Wo möchtest du, dass er dich findet? Ich habe eine interessante Stelle dazu gefunden. Das ist in Matthäus 24. Ein Vers. Der ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber ihr versteht das hoffentlich. Da spricht nämlich Jesus in 24 und 25, er spricht davon, wie das sein wird, wenn er wiederkommt, wenn er die Seinen zu sich holt und dann, wenn er sichtbar für alle wiederkommt. Und da wird in einem Vers, in dem 24, Vers 46 erwähnt, glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Es geht echt darum, dass Jesus uns bereit findet. Nun, was heißt jetzt bereit? Man kann ja auch gleichzeitig auf Toilette sitzen und bereit sein. Man kann ja auch schlafen, also ich meine jetzt physikalisch, ja, und irgendwie bereit sein. Man kann vielleicht wirklich gerade in der Gemeinde etwas tun und bereit sein. Was heißt das jetzt, bereit sein? Deswegen möchte ich mit euch die Stelle aus Matthäus 25 lesen. Ich lese sie einmal vor, aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Da erzählt Jesus ein sogenanntes Gleichnis, so steht es jedenfalls drüber. Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, der seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher 2 Talente empfangen hatte, und auch der gewann weitere 2. Aber der das eine empfangen hatte, der ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld des Herrn. Nach einer langen Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch weitere 5 Talente hinzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente erworben. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Es trat aber auch der hinzu, der 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 weitere erworben. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist und du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen können oder sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er im Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ein heftiges Gleichnis. Wenn man da theologisch tief einsteigen möchte, dann wird man sicherlich das eine oder andere auch noch rausholen, wo man sagt: Wow, so hätte ich das vielleicht nicht verstanden. Ich möchte hier aber gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern so bleiben, wie ihr es wahrscheinlich schon alle verstanden habt. Die erste Frage ist: Warum sagt Jesus das Gleichnis hier, wenn es um seine Wiederkunft geht? In Matthäus 25 kommt der erste Teil, wo es um das Gleichnis um die 10 Jungfrauen geht. Und dieses Gleichnis hat eigentlich mit der Zeit zu tun, wo die Seinen schon weg sind. Es fängt auch an mit dann, also nachdem Jesus das erste Mal wiederkommt, dann wird das Reich der Himmel sein. Aber dieses Gleichnis fängt an mit denn. Es scheint eine Erklärung zu sein, denn es ist wie bei einem Menschen. Also egal für welche Zeit dieses Gleichnis explizit gilt, bis zu der Entrückung oder bis zu der Zeit, wo Jesus sichtbar wiederkommt für alle. Es gilt in jedem Fall. Und da ist einer, der vertraut Leuten etwas an, scheint um Geld zu gehen und ist dann weg und kommt irgendwann wieder. Und wie ihr es wahrscheinlich schon richtig interpretiert, ist dieser jemand, der weggeht und der wiederkommt, Jesus. Und er hat das Reich Gottes Menschen überlassen, von dem wir vorhin gehört haben. Die Gemeinde wurde gegründet. Er ist der Eckstein. Auf die Basis der Propheten und Apostel ging es los und er kommt irgendwann auch wieder. Es sind Menschen, die die Gemeinde Gottes darstellen. Aber hier steht was von Talenten. Diese Talente stehen natürlich erstmal für Geld. Darum geht es in diesem Gleichnis. Aber nicht nur. Ich lese nochmal den Vers 15. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1. Einem jedem nach seiner Kraft oder nach seiner Fähigkeit. Jesus, oder ich sag's mal anders, Gott hat dich ausgestattet mit Talenten und mit Fähigkeiten, die du nur du hast und kein anderer. Es gibt Menschen, die sind zu vielem fähig. Also ich meine jetzt nicht im Negativen, sondern im Positiven. Sie haben viele Fähigkeiten, viele Talente. Sie können viel, sie kriegen alles hin. Ob handwerklich, das ist für viele schon, die wissen gar nicht, wie sie das machen sollen. Andere Leute sind organisatorisch dran. Andere haben wieder ganz andere Talente. Manches ist erlernt, manches schon in die Wiege gelegt worden. Zu manchen hat Gott die Menschen befähigt, in dem Moment, wo sie mit ihm unterwegs sind. Und so ist jeder einzelne Mensch, jeder, der hier sitzt, von Gott befähigt, etwas zu tun, was kein anderer tun kann. Ich hatte bei der Predigtvorbereitung eine Sache eigentlich vor. Die habe ich verworfen, aber ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Ich wollte am Anfang eigentlich Zettel ausgeben. Bevor es um dieses Thema geht, dass jeder sich Gedanken macht, was kann ich eigentlich? Also wirklich, was kann ich und was kann ich gut? Ich hoffe, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ihr tut es ja nicht, aber ich hoffe, ihr kriegt was zusammen. Denn jeder einzelne Mensch ist von Gott, wird von Gott gebraucht und ist befähigt mit einer Sache, wie sie kein anderer kann. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich schreibe hier ganz viele Sachen auf, weil ich wirklich viel kann. Wie jemand, der so viele Talente hat. Und da gibt es Leute, die sagen, mir fällt gar nichts ein. Also wirklich. Oder ein bisschen. Ich kann mit meinem Handy umgehen. Das kriege ich hin. Vielleicht kann ich das aufschreiben. Sehr gut. Denn damit sind wir schon bei der Auslegung dieses Gleichnisses. Da ist jemand, der hat viel. Der kann viel und ist sich dessen bewusst. Und er tut auch viel für seinen Herrn. Er tut viel für Jesus. Und er wird auch viel Frucht bringen. Ja, aber hört mal, was Jesus sagt. Dem einen, der 5 Talente hier, der hat ja am meisten bekommen. Was wird ihm gesagt, als der Herr wiederkommt? Du bist über wenigem treu gewesen. Hä? Wenig? Der hatte doch am meisten. Nein, nein, nein. Jesus sagt, oder der Herr sagt ihm hier, du bist über wenigen treu gewesen. Du wirst über viel Größeres gesetzt. Das Gleiche wird dem gesagt, der 2 Talente hat. Gott legt die Messlatte für das, was er erwartet, bei dir an. Er kennt dich doch durch und durch. Er weiß doch, was du kannst und was du schaffen kannst. Ich habe mal einen Bericht von einer Person gehört, die gestorben ist. zu Gott kam und wieder zurückkam. Klingt ein bisschen merkwürdig, ich weiß. Aber diese Person sagte, was sie erlebt hat, wie dankbar Gott für jede Kleinigkeit war, die sie in ihrem Leben tun konnte für ihn. Das ist unvorstellbar. Sie konnte nicht viel tun. Sie hat sich als eine unfähige Person angesehen. Aber sie hat es geschafft, Liederbücher hinzulegen in der Gemeinde, bevor es losging. Jesus ist über jeden einzelnen Dienst dankbar. Was möchte er? Er möchte, dass du deine Fähigkeiten, dass du deine Kraft einsetzt, so wie wir es in den Liedern gesungen haben. Dass wir für Gott leben. Das möchte Gott. Und für denjenigen, der 5 Talente hat, ist das vielleicht offensichtlicher. Das muss ja der Prediger sein. Das muss der Missionar sein. Das werden die Ältesten sein. Dann sind die ganzen Sachen schon mal weg. Möchte man meinen. Aber Gott hat jeden Einzelnen von uns befähigt. Und der vielleicht nur 2 Talente hat, vielleicht jetzt hier gesunder Durchschnitt, auch der ist sich seiner Aufgabe bewusst. Aber dann kommen wir zu dem Letzten. Und darum ging es mir eigentlich, oder wäre es mir gegangen, wenn wir das aufgeschrieben hätten. Die Person von euch oder Personen, die sagen, boah, ich kann gar nichts. Also wirklich gar nichts. Die fallen vielleicht jetzt hier in diese 3. Kategorie. Da gibt es jemand, der sagt, ich kann wenig. Also wirklich, ich habe 1 Talent bekommen. Pah, was mache ich denn jetzt? Ah, ich mache nichts. Also ich nicht. Also es gibt da die Missionare, es gibt da die, aber ich kann doch also wirklich das bisschen, ach, das ist bestimmt nicht wertvoll. Nein, ganz und gar nicht. Jesus guckt nicht auf die Masse. Jesus guckt auf dein Herz. Und Jesus möchte, dass du für ihn lebst, mit dem, was du kannst. Wenn du dir Gedanken darüber machst, wozu du Talent hast, da kommen da ganz viele Sachen raus, hoffentlich. Gott hat uns Kreativität gegeben, das ist der Wahnsinn. Ich spreche jetzt nicht hier immer nur von Sachen, die die Gemeinde betreffen, sondern ganz normal. Was kannst du in deinem Leben tun? Ich erzähle mal was. Vor 2 Wochen wurde eine Predigt bei uns gehalten, da war einer, der erzählte ein ganz komisches Beispiel. Es gab jemand, der hatte so eine Vogelzucht, ne, so Vogelasyl, hat er in irgendeinem Land aufgemacht. Der hat Vögel irgendwie ein Zuhause gegeben. So, die hat er natürlich mit Ringen ausgestattet. Das klar ist, die gehören zu ihm. Und das war sein Hobby. Und er hat sich gedacht, wie kann ich das für Gott nutzen? Das kann ich. Ja, wie kann man das denn für Gott nutzen? Und er hat sich dann überlegt, manchmal kriegt er Post, wo die Leute die Ringe zurückschicken zu ihm, weil die halt gestorben sind, die Vögel. Die fliegen ja nicht immer nach Hause, um zu sterben. Also passiert auch mal woanders. Und dann hat er gedacht, dann graviere ich mal in diese Ringe da unten mal so einen Bibelvers rein. Den Zusammenhang muss man erstmal hinkriegen. Was soll jetzt auch schon passieren? Er kriegte weiterhin diese Dinge zurückgeschickt. Aber, keine Ahnung, wo das war, wohl irgendwie in der Nähe. Dort war ein Indianerstamm oder irgendwie so ein Stamm von Leuten, denen fiel einmal so ein Vogel vom Himmel. Und in diesem Ring da unten stand ein Bibelvers drin. Also der Missionar, der dort in der Nähe war, der hat versucht, die ganze Zeit diesen Stamm zu erreichen. Und es war nicht möglich. Jetzt kamen die mit dem Vogel und mit diesem Ring zu ihm und fragten, was das denn zu bedeuten habe. Und Menschen sind gläubig geworden. Wie kann man so denken? Es gab jemanden, der hatte bei einer Predigt gut aufgepasst. Der hat gehört, wie der Prediger gesagt hat, Ewigkeit, wenn die Leute doch dieses Wort verstehen könnten, dass das Leben mehr ist, als einfach nur hier Tag für Tag zu leben. Ewigkeit. Der hat da gesessen, war wohl einer der hinteren Reihen, ich habe die Namen jetzt nicht parat, aber der konnte nicht so gut lesen und schreiben. So gar nicht gut. Sein Name, das klappte nicht. Aber er probierte es mit Ewigkeit. Das klappte. Und dann ging er hin und hat auf dem ganzen Weg, den er zurückgehen sollte, überall das Wort Ewigkeit mit Kreide auf den Boden geschmiert. Überall. Damit die Leute das verstehen. Es wurde ihm genauso wichtig. Wie viel Talent hatte er gehabt? Der konnte kaum schreiben. Der hat sich von Gott benutzen lassen. Ich sehe auf sozialen Plattformen, sehe ich, wie Leute so kreativ sind, dass die Buchstaben schreiben können. Das hört sich jetzt komisch an, können hoffentlich viele, aber das nennt sich so Lettering oder sowas, wo man so schön mit Handschrift und so, also junge Frauen wissen bestimmt Bescheid und sagen, ja, das ist so klasse. Meine Tochter rastet auch immer aus. Die schaffen es dann, wenn sie schon so schön schreiben können, dass sie Bibelverse hinschreiben oder Ermutigung für andere. Das waren jetzt drei verschiedene Beispiele, wo Menschen sich einfach haben gebrauchen lassen, in ihrer Art und Weise. Überleg mal bitte, wozu du fähig bist. Und wenn du die Person bist, die sagt, also ich kriege Handy, das kriege ich hin, und das ist wirklich das Einzige, dann, ihr habt ja sicherlich dann WhatsApp, um das mal so zu sagen, ohne Werbung zu machen, dann kommt auf mich zu, ich sage euch gerne ein paar Plattformen, wo man sich Bilder runterladen kann, die man einfach mal in den Status setzen kann. Wo man mal einfach so, wo man sowieso von seinem Leben erzählt, wo man mal einfach mal einen Spruch hinpackt, wo andere zum Nachdenken kommen. Dazu gehört Mut. Auch der, der kaum schreiben konnte, der die Ewigkeit überall hingeschrieben hat, dazu gehört Mut. Derjenige, der rausgeht und sagt, ja gut, jetzt hier bei meinen Vögeln, ich muss jetzt jemanden beauftragen oder mach das selbst. Und dann weiß jeder, dass ich gläubig bin, wenn das auf diesem Ring steht. Dazu gehört natürlich Mut. Gerade wenn die Welt um uns herum noch schlimmer wird, ist das mutig, zu Jesus zu stehen. Aber jeder von uns ist befähigt, auf seiner ganz eigenen Art und Weise Jesus zu verbreiten und ihn bekannt zu machen hier unter den Menschen. Und wenn ich mal eine Sache aus Erfahrung sagen darf, Mut ist vielleicht sogar der falsche Begriff dafür. Worum es da geht, zu Jesus zu stehen, ist eine Sache, und das ist Überwindung. Ich möchte ein Beispiel sagen. Ich kenne jemanden, der hat, was ich vorhin schon ansprach, im Handy immer schön diese WhatsApp-Nachrichten, hat so die Statusbilder genutzt, um über sein Leben zu sprechen. Wenn überhaupt. Und dann ging es darum, dass er einfach mal etwas über Gott da reinsetzt. Das war Überwindung für diese Person. Die hat es aber irgendwann geschafft. Aber manche, da kam eine Reaktion. Nee. Die einzige Überwindung war es für denjenigen, der es reinsetzen musste. Aber da gab es keine Reaktion. Nicht sichtbar jedenfalls. Aber die Person konnte sehen, wie viele Leute das abgerufen haben. Und es waren einige. Derjenige, der Ewigkeit drauf geschrieben hat, war der mutig? Vielleicht hat er einfach nur gesagt, ich muss mich jetzt mal hier überwinden. Vielleicht denken die Leute, kommen die Leute nur zum Nachdenken und sprechen mich noch nicht mal an. Aber diese Überwindung, die lege ich dir ans Herz. Tu du das in deinem Leben. Wenn du das nächste Mal mit Nachbarn sprichst, über diese so schlimmen Nachrichten, finde doch hoffnungsvolle Worte, mutmachende Worte, aufbauende Worte. Die Welt ist schon schlimm genug. Wir müssen nicht hier mal über so extravagante Sachen sprechen. Wirklich, man spricht doch mit den Menschen um einen herum. Ein Freund von mir ist gestorben, vor 3 Tagen. Das war jetzt, ja gut, auf den letzten Metern dann schon nicht mehr überraschend. Aber dann gibt es doch ein Thema, was man mit Menschen behandeln kann, wenn man über traurige Sachen sprechen kann. Und wenn sie unsere Hoffnung hören, die wir haben, dann werden doch auch sie zum Nachdenken kommen, oder nicht? Nun gut, du sagst jetzt vielleicht, ich verstehe davon wenig. Der sagt irgendwas von Entrückung, der sagt irgendwann was, Jesus kommt wieder. Wer ist dieser Jesus? Und wieso soll ich dann bereit sein, wenn er kommt? Ich habe einen Witz gehört. Den möchte ich euch mal erzählen. Ich weiß nicht, ob man das darf in der Predigt. Ich mache das einfach mal. Da kommt ein Chef zum Arbeiter und er fragt, warum arbeiten Sie nicht? Oh, ja, ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Kommt jetzt nicht so an. Aber es geht darum, dass die Welt genau so denken würde, wenn es um Arbeit geht. Man denkt, warum sollte man arbeiten? Der Chef guckt nicht. Aber jetzt kommt er, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich schnell was in die Hand nehmen, etwas tun, so tun, als ob ich arbeite. So ist die Welt unterwegs. Und wenn du so denkst, jetzt die reden davon, Jesus kommt bald wieder und die sollen dann arbeiten, wenn er wiederkommt, vorher nicht? Nein. Uns geht es hier gar nicht darum. Und wenn du Jesus deswegen noch überhaupt nicht kennst, mach dir mal bewusst darum, dass Jesus Tag für Tag da ist und jetzt dich sieht. Ihm geht es auch nicht um den Moment, wenn er wiederkommt. Wie gesagt, du kannst auch im Bett liegen, kannst auf Toilette sein. Aber wie ist deine Herzenshaltung eigentlich? Hast du eine, und ich fasse das nochmal zusammen, hast du eine Beziehung zu ihm gehabt, die unerschütterlich war, wo kein Umstand dieser Welt dich von ihm abbringen konnte? Und dann das nächste, warst du bereit, in deinem Umfeld, in deiner Art und Weise, mit dem, was du kannst, mit deinen Talenten, für Jesus da zu sein? Warst du bereit? Vielleicht findet er dich ja direkt dabei. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht nicht um diese eine Sekunde oder einen Bruchteil einer Sekunde. Es geht darum, bist du bereit? Lebst du für ihn mit dem, was du hast, mit dem, was du bist? Und um da nochmal innezuhalten, gerade wenn du denkst, du könntest wenig, nutze dieses Wenige. Es ist genauso viel wert wie derjenige, der ganz viele Talente hat. Wenn du also Jesus nicht kennst, dann beschäftige dich bitte mit ihm. Und mach dir bewusst, dass das, was hier gesagt wurde, was Gottes Worte selbst waren, dass er wiederkommen wird, dass das auch passieren wird. Und wenn es nicht in diesem Jahr ist, dann aber doch in Kürze. Diese Beziehung zu ihm und das Ausleben für ihn in dieser Welt ist das, worauf er wartet. Er sehnt sich danach, dass du dich mit deinem Herz ihm zuwendest. Und so wie wir es gesungen haben, wie es hier auch oft zum Ausdruck kommt, wirklich mit dem ganzen Leben. Warum ist das so? Weil Jesus in diese Welt kam und mit seinem ganzen Leben sich hingegeben hat für dich. Es geht nicht darum, dass wir hier versuchen, irgendwas zurückzuzahlen oder so, gar nicht, könnten wir doch niemals. Aber Jesus hat sich ganz gegeben. Und jetzt liegt es an uns. Was tun wir? Sind wir auch unerschütterlich, aber dann für ihn bereit hier in dieser Welt, mit unseren Fähigkeiten, die auch sehr abstrakt sein können, aber für ihn da zu sein? Lassen wir uns gebrauchen? Das wünsche ich dir. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, mach dich bereit. Er kommt wieder, das hat er gesagt. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er anders wieder, als wie wir ihn gleich erleben werden. Beim Abendmahl sprechen wir darüber, wie er als Knecht Gottes hier auf dieser Welt war. Wie er bereit war, den untersten Weg zu gehen. Warum? Damit wir alle errettet werden können. Er hat sein Blut vergossen, er hat wirklich sein Leben gelassen, damit wir das Leben bekommen können. Das hat Jesus gemacht, als er hier war. Wenn er das nächste Mal wiederkommt, dann kommt er als König wieder. Und das hat einen etwas anderen Touch. Noch gilt die sogenannte Gnadenzeit. Noch kann jeder zu ihm kommen. Und das ist das Schöne. Wir sprechen, und in der Offenbarung steht es auch so schön, vom Lamm Gottes. Ja, er ist das Lamm. Und gleichzeitig ist er der Löwe. Es sind zwei unterschiedliche Sachen, die wir werden vielleicht bald das andere erleben. Aber das alles ist nur möglich, weil Jesus selbst auf diese Welt kam. Also wir dürfen Teil seines Plans sein, hier mit dieser Gemeinde. Nicht nur die Ersten, nicht nur die, die die ganze Zeit schon gelebt haben, vielleicht auch die, die ihr schon erlebt habt, die schon heimgegangen sind, sondern wir dürfen wahrscheinlich das erleben, was es bedeutet, am Ende dabei zu sein und die Entrückung zu erleben, dann bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Das ist etwas Schönes und wir dürfen uns einander ermutigen, weil die Zeit auch so schwierig wird. Aber lasst uns unser Leben hier so gebrauchen, wie Gott es möchte, wie es ihm wohlgefallen würde. Dass er sagen würde, ja, auch eine Hanna, auch ein Lukas, auch ein Tom, auch ein Patrick, ein Markus und alle, sie waren bereit. Sie haben so gelebt. Ich konnte sie gebrauchen. Sie waren nicht unnütze, böse oder faul. Nein, 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 nein. Sie haben in das Reich Gottes investiert. Es werden zum Schluss noch Wechsler oder die Bank angesprochen in diesem Gleichnis. Ich möchte da gar nicht so viel drüber sagen. Nur so viel. Wenn du in deinem Leben sagst, ich weiß echt nicht, was ich tun kann. Also wirklich, ich habe keine Ahnung. Und auch das mit dem Handy, das kriege ich eigentlich gar nicht hin. Es gibt auch Leute hier in der Gemeinde, die sind sehr froh über jeden Einzelnen, der sagt, kann ich helfen? Wie gesagt, manchmal ist es nur die Liederbücher hinlegen. Jeder noch so kleine Dienst ist wertvoll für Gott. Ich möchte es mal ein bisschen dramatisieren. Derjenige, der hier die Toiletten sauber macht, der hat einen vielleicht noch wichtigeren Dienst als die Person, die hier steht. Warum ist das so? Es gibt Leute, die tun viel, die haben viele Talente, die haben sogar auch Anerkennung, die haben ganz andere Probleme, mit denen sie kämpfen müssen, weil sie ja die ganze Ehre Gott geben wollen. Und der, der die Toiletten schrubbt, der wirklich nicht gesehen wird von den Menschen, der tut das aus Leidenschaft für Gott. Absolut. Wisst ihr, wie sehr Gott diese Person liebt? Ihr könnt das euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Gott hat jeden Einzelnen von uns so lieb. Und er freut sich über jede Kleinigkeit, die wir für ihn tun. Und er möchte, dass wir so leben. Denn er hat sein Leben für uns gegeben.